Heute gibt es mal wieder 10 A-Lizenz-Prüfungsstofffragen von der Karriere als Fitnesstrainer Akademie. Wieder kurzer Disclaimer hier, es geht natürlich hier um die A-Lizenz der Karriere als Fitnesstrainer Akademie. Wir haben die A-Lizenz-Themen so ausgewählt, dass sie perfekt nach der B-Lizenz dazu passen, dass man im Fitnessstudio genau das lernt, was man braucht, nämlich, dass man vielfältige Trainingspläne schreiben kann als Fitnesstrainer und dass man sich einfach ganz auskennt in den ganzen Themen Freihandeltraining, Functional Training, Schlingentraining und Faszientraining, weil das eben genau das ist, was du ja im Fitnessstudio auch zeigen möchtest. Ja, du möchtest ja nicht nur Geräte zeigen durch die B-Lizenz, ja, sondern auch Freiübungen zeigen können und die perfekt beherrschen, gut erklären können und so weiter und so fort. Und deswegen konzentrieren wir uns eben genau darauf bei der KF-Akademie. Das kurz zum Anfang und jetzt lass uns direkt rein starten in die verschiedenen Fragen. Wir fangen an mit Frage Nummer 1 und zwar beim Negativbankdrücken, ja, wird die untere Brust stärker trainiert im Vergleich zum Flachbankdrücken? Und das ist korrekt. Ja, die Unterbrust wird hier ein bisschen stärker trainiert. Ja. Wenn wir dann ins Schrägbankdrücken gehen, dann ist ein bisschen mehr der Fokus auf der oberen Brust. Das ist korrekt. Ja. Beim Negativbankdrücken ist die Range of Motion geringer im Vergleich zum Flachbankdrücken. Und das stimmt auch. Und dafür brauchst du jetzt ein bisschen Vorstellungskraft gerade. Ja. Wenn du dir jetzt die Negativbank von einer Seite anschauen würdest und da liegt jemand drin, ne, und du schaust dir dann an, wenn er in der unteren Endposition ist, ne, wenn die Person jetzt gerade liegen würde, oder wenn der Oberkörper jetzt parallel zum Boden liegen würde, ja, dann könnte die Person dann noch weiter runtergehen, aber der Oberkörper blockiert halt die Stange. Ja, also du kannst nicht weiter runtergehen beim Negativbankdrücken und deswegen ist hier die Range of Motion natürlich geringer. Ja. Und das ist zum Beispiel mit ein Grund, warum ich die Negativbank jetzt nicht unbedingt in jedem Fall empfehlen würde. Ja. Dann beim Negativbankdrücken sollte man darauf achten, dass es in jedem Trainingsplan enthalten ist. Das stimmt auch nicht. Ja, wie gesagt, ich empfehle immer eher, dass man sich auf Flachbank- oder Schrägbankdrücken konzentriert. Ja. Im Bodybuilding geht es sowieso in die Tendenz eher dazu, dass man sich eher auf Schrägbankdrücken fokussiert, weil man eher die obere Brust noch rausarbeiten möchte. Ja. Und deswegen braucht man die Negativbank meiner Meinung nach nicht unbedingt im Fitnessstudio. Ja. Dann beim Negativbankdrücken ist der subakromiale Raum kleiner und dadurch die Verletzungsgefahr leicht erhöht. Das ist auch korrekt. Ja. Also vor allem der Oberarm wird einfach da mehr in das Schultergelenk reingedrückt. Ja. Dadurch ist auch der subakromiale Raum ein bisschen kleiner und ich will nicht sagen, dass die Verletzungsgefahr hoch ist oder so beim Negativbankdrücken, aber ne, der Raum ist halt ein bisschen kleiner, ne, und wenn man es halt übertreibt, falsche Technik macht, viel Gewicht macht, über einen längeren Zeitraum, kann es schon passieren, dass es da zu einer Verletzung kommen kann. Ne? Also das soweit zum Negativbankdrücken, jetzt nicht unbedingt die wichtigste Übung meiner Meinung nach. Ja? So, dann nächste Frage. Welche Aussage ist korrekt? A. Bei der Langhantel-Highbar-Kniebeuge kann man mehr Gewicht bewegen als bei der Lowbar-Kniebeuge. Das ist nicht korrekt. Ja, man sagt so, dass man mit der Lowbar-Kniebeuge ungefähr 10-15% mehr Gewicht bewegen kann als bei der Highbar-Kniebeuge. Das hat teilweise mit den Hebelgesetzen zu tun, aber hat es eben auch teilweise damit zu tun, dass du die hintere Kette noch mehr aktivieren kannst und dadurch noch mal ein bisschen mehr Kraft bekommst. Das sind so die Gründe dafür, warum man hier ein bisschen mehr Gewicht bewegen kann. Ja. Dann B. Ein Ausfallschritt mit dem hinteren Fuß in der Schlaufe erfordert mehr Koordination als ein Ausfallschritt im Freien. Und das stimmt natürlich, ne, wenn ich im Freien den Fuß im Freien auf dem Boden stehen habe, ja, oder der Fuß die ganze Zeit hin und her wackelt hinten beim Schlingentrainer, dann habe ich natürlich dort eine höhere Anforderung an die Koordination. Ja. Dann C. Kreuzheben kann als funktioneller angesehen werden als die Übung Beinbeuger. Ja, und so wie wir eben Funktionalität oder funktionell in der A-Lizenz definieren, wäre diese Frage hier richtig. Ne? Also das kann man als funktioneller ansehen. Ne? Es aktiviert mehr Gelenke, ne? Ist eine größere Übung, ist eine freie Übung, kein Gerät. Ja? Und dadurch sagt man eher, dass es eher funktioneller ist als die Übung Beinbeuger, was die Übung Beinbeuger natürlich nicht schlecht macht. Ja? Das heißt nur, dass sie etwas funktioneller ist für jemanden, der im Functional Training trainieren möchte. Ja? D. Bei Schmerzen im Kniegelenk sollte man die Außenseite des Beines ausrollen. Das stimmt nicht. Ja. Generell wird auch in der Lizenz davon abgeraten, die Außenseite des Beines auszurollen, wenn man da die Faszie oder sowas sowieso nicht verändern kann und weil es einfach megamäßig wehtut, ja, und das keinen großen Nutzen hat. Deswegen sollte man das einfach bleiben lassen. So, Frage Nummer 3. Welche Aussage zum Kurzhantelbankdrücken ist korrekt? A. Es ist koordinativ anspruchsvoller als das Langhantelbankdrücken. Das ist korrekt, ja. Du musst halt verstehen, wenn du eine Kurzhantel hast, ja, musst du sie in alle Ebenen und alle Richtungen koordinieren und stabilisieren, ja. Und bei der Langhantel musst du sie halt einfach nur nach oben und unten drücken und nicht schauen, dass sie halt nach vorne oder hinten fällt, weil zur Seite ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie eben kippen kann, ne. Und deswegen ist halt die Koordination hier etwas mehr gefragt beim Kurzhantelbankdrücken, weil eben, ja, die Hantel komplett frei ist und theoretisch in alle Richtungen kippen könnte und dadurch musst du es eher stabilisieren. B. Wenn man sich in der unteren Endposition eine Linie von Hand zu Hand vorstellt, sollte sich diese Linie circa auf oberer Bauchhöhe befinden. Ja, das stimmt nicht ganz. Ja. In manchen Fällen kann es vielleicht Sinn machen, aber eher sagt man hier, dass sich diese Linie auf unterer Brust befinden sollte. Und dann befindet sich, oder dann ist auch der Winkel zwischen Oberarm und Oberkörper ungefähr bei 45 Grad. Und so haben wir einen guten Kompromiss aus. Wir trainieren noch sehr gut die Brust. Aber der subakromiale Raum, also der Raum unter dem Akromion und zwischen Akromion und sozusagen dem Oberarmkopf, der ist eben nicht zu klein und da ist nicht zu wenig Platz. Das ist da ein sehr guter Kompromiss. Und so können wir die Brust sehr gut trainieren, auch beim Kurzhantelbankdrücken. So, dann C. Beim Kurzhantelbankdrücken ist die Range of Motion kleiner als beim Langhantelbankdrücken. Das stimmt nicht, weil je nach Größe und Dicke der Kurzhantel, ja, kann ich eben noch tiefer weiter runtergehen, weil ich eben nicht mit der Langhantel schon auf meine Brust aufkomme. Ja, also in den meisten Fällen habe ich eben hier eine größere Range of Motion beim Kurzhantelbankdrücken, außer ich habe halt so riesen Hanteln, dass ich die schon gar nicht mehr hier irgendwie nah an die Schulter bringe. Ja, dann eventuell nicht, aber das ist bei den meisten jetzt nicht der Fall. Ja. Und dann D, nach dem Absolvieren des Satzes ist es sinnvoll, die Kurzhanteln bei wenig Gewicht noch im Liegen fallen zu lassen. Nein, das ist nicht unbedingt sinnvoll, ja, hat einfach keinen Nutzen, man kann sie auch ganz normal wieder abräumen und zum Beispiel auf die Oberschenkel wieder stellen. Na, da muss man jetzt nicht die Gewichte im Fitnessstudio rumwerfen und sie vielleicht noch wem anders auf den Fuß werfen. Ja, das wollen wir ja nicht machen. So, nächste Frage. Welche Aussage zur halber Langhantel-Kniebeuge ist korrekt? A, die Stange sollte auf der Spina Scapulae aufliegen. Jetzt muss man natürlich jetzt mal wissen, okay, was ist die Spina Scapulae? Und zwar ist das die Schulterblattgeräte. Und das ist eben nicht korrekt, dass es bei der halber Langhantel-Kniebeuge der Fall sein sollte, dass sie auf der Spina Scapulae liegt, sondern es ist bei der Lower-Kniebeuge der Fall. Bei der Halber-Kniebeuge sollte sie eher auf dem Trapez oben aufliegen, auf dem Muskelkissen des oberen Trapezius. Ja. Bei B, im Vergleich zur Lower-Kniebeuge wird bei der Halber-Kniebeuge der Quadrizeps stärker trainiert. Ja, das ist korrekt, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, weil eben die Lower-Kniebeuge eher die hintere Kette aktiviert, ja, und da die nochmal stärker trainiert und bei der Halber-Kniebeuge ist noch ein bisschen mehr der Quadrizeps dabei als jetzt bei der Lower-Kniebeuge. C, bei der Halber-Langhantel-Kniebeuge ist die Beweglichkeit im Handgelenk entscheidend dafür, wie gut die Stange gehalten werden kann. Das ist nicht korrekt, das ist nämlich beim Frontsquat der Fall. Ja, da kommt es eben auf die Beweglichkeit im Handgelenk an und ja, da muss man die Stange so festhalten. Das ist eben bei der Langhantel-Kniebeuge, bei der Halber-Kniebeuge nicht der Fall. Und D, die Knie sollten während der Übung nach innen zeigen. Ja, das sollte eigentlich jeder wissen. Die Knie sollten natürlich nach außen zeigen. Das ist hier dann die korrekte Antwort. Dann, fünfte Frage müsste es sein. Beim rumänischen Kreuzheben, A, startet man die Übung vom Boden? Das ist nicht korrekt, ja, man startet die Übung entweder aus dem Rack oder schon direkt aus der Luft heraus, ja. Also normalerweise legt man sie im Rack ab und dann hebt sie aus dem Rack raus, geht einen Schritt nach hinten, ja, dann ist man in der Luft mit der Stange und dann startet man die Übung. Das ist eigentlich das rumänische Kreuzheben, ja. B, wird die ischiochorale Muskulatur stark trainiert? Das ist korrekt, ja. Warum wird sie da stark trainiert, die ischiochorale Muskulatur? Weil du halt hier nicht die Stange ablegst, ja, sondern ungefähr, wenn du auf Kniehöhe oder ein bisschen weiter tiefer noch bist, gleich wieder nach oben kommst. Ja? Und in dieser Position hast du einfach eine maximale Spannung auf der ischiochoralen Muskulatur. Ja? Die ischiochorale Muskulatur ist ziemlich lang sozusagen oder ist hier stark gedehnt. Das heißt, die ischiochorale Muskulatur muss eben einmal das Hüftgelenk in der Position halten und vor allem hast du auch den Umkehrpunkt. Also wenn du sozusagen die Stange nach unten nimmst, ja, und dann gehst runter und gehst dann wieder hoch. Auch dieser Umkehrpunkt ist halt anstrengend für die ischiochorale Muskulatur, weil du ja erst das Gewicht abbremsen musst und dann wieder neue Kraft aufwenden musst, um das Gewicht hochzuheben. Und da wird eben die ischiochorale Muskulatur sehr stark gefordert. Ja. Natürlich auch das Gesäß, aber vor allem auch die ischiochorale Muskulatur. Und ja, deswegen gibt es eigentlich kaum eine Übung, die die ischiochorale Muskulatur stärker trainiert und die mehr Spannung erzeugen kann als das rumänische Kreuzheben. Ja. Dann C, die Griffkraft wird stark beansprucht. Das ist auf jeden Fall der Fall, weil ich muss die ganze Zeit die Stange halten, ne, kann sie während der Übung nicht ablegen und deswegen wird natürlich die Griffkraft hier stark gefordert, gerade natürlich bei hohem Gewicht. Und D, sollte sich die Stange während der Bewegung über dem Vorderfuß befinden. Und das ist nicht korrekt. Ja. Wir sollten eher über dem Mittelfuß bleiben, damit wir nicht nach vorne umfallen. Ja, wenn die Stange über einem Vorderfuß ist, dann kann es eben sein, dass man eher nach vorne kippt. So, nun verlassen wir jetzt mal den Bereich des Freihanteltrainings und schauen jetzt in den Bereich des Functional Trainings. Das ist das nächste große Thema bei uns in der Fitnesstrainer A-Lizenz. Und hier lautet die erste Frage: Welche Aussage über Reaktivkrafttraining ist korrekt? A. Reaktivkrafttraining wird meist für den Oberkörper durchgeführt. Nein, das ist nicht der Fall. Klassischerweise wird das für den Unterkörper durchgeführt. Ja, zum Beispiel bei einer bestimmten Übung, die wir jetzt gleich noch kennenlernen werden. Und zwar B. Beim Drop-Jump sollte man mindestens eine Sekunde den Boden berühren, bevor man wieder in die Höhe springt. Ja, das ist eben die Übung, die ich gerade meinte. Der Drop-Jump ist hier so eine klassische Variante des Reaktivkrafttrainings. Ja. Und hier geht es beim Drop-Jump eben nicht darum, dass man eben am Boden stehen bleibt, sondern dass man eben die Zeit des Bodenkontakts so kurz wie möglich hält. Das heißt, dass man zum Beispiel irgendwo runterspringt, dann wieder nach oben springt, wenn man am Boden war, und das Ganze so schnell wie möglich macht. Und dann zum Beispiel entweder nach oben springt oder nach vorne springt oder wieder auf eine andere Box springt oder sowas. Das ist der Drop-Jump, ja. Und hier sollte eben der Bodenkontakt so kurz wie möglich sein. Es gibt auch nochmal Unterschiede, je nach Sportart, was ich trainieren möchte, ja, wie wirklich schnell ich den Boden wieder verlassen sollte. Aber eigentlich heißt es hier so schnell wie möglich, ja. Genau, und deswegen ist diese Frage natürlich nicht korrekt. So, dann C. Ein Drop-Jump kann einbeinig oder zweibeinig durchgeführt werden. Das ist auf jeden Fall korrekt, das kann man beides machen. Und D. Eine typische Übung für das Training der Reaktivkraft ist das Bankdrücken. Das ist nicht korrekt, ja. Drop-Jump wäre hier zum Beispiel richtig gewesen. Ja. Genau. Dann nächste Frage. Welche Aussage ist korrekt? A. Der Plank trainiert die Anti-Streckung. Das ist korrekt, ja. Was ist denn die Anti-Streckung? Ja? Die Anti-Streckung bedeutet, ja, dass es eben verhindert wird, dass der Rücken oder der Rumpf gestreckt wird. So, und wenn du dich jetzt denn jetzt vorstellst, ja, dass du halt einen Plank machst und die Muskelspannung würde nachlassen, würde sich ja dein Rücken strecken, ja, weil du dann nach unten fallen würdest sozusagen, ja, und ja, der Rücken wäre dann in einer gestreckten Position, nicht in einer gebeugten Position. Und deswegen, also die Anti-Streckung bedeutet sozusagen, dass man dieser Streckung widersteht. Und das passiert genau beim Plank. Das heißt, du widerstehst dieser Streckung und stabilisierst und spannst die Rumpfmuskulatur an. Ja, und dadurch passiert es eben, dass diese Streckung nicht stattfindet. Und dadurch trainierst du eben auch die Muskulatur. Ja, das heißt, das ist absolut korrekt. Dann B. Bankdrücken mit der Langhantel trainiert die Antirotation. Das ist natürlich nicht korrekt, ja. Da habe ich eigentlich wenig Rumpfaktivität dabei, hier beim Bankdrücken generell und schon gar nicht auch die Antirotation. Ne? Antirotation wäre eben auch wieder wie Antistreckung, dass ich eben Rotation vermeiden muss. Ja. C. Einarmiges Kurzhantelrudern im Stehen trainiert die Antirotation. Das ist korrekt. Wenn du dir vorstellst, du stehst da, ne, stehst zum Beispiel mit beiden Füßen parallel, hast eine Kurzhantel in der Hand und machst mit der Rudern, dann musst natürlich du den Rumpf anspannen, damit du nicht einfach mit dem Oberkörper auf die eine Seite fällst, wo die Hantel ist. Ja, das heißt, der Rumpf muss der Streckung widerstehen, der Rotation widerstehen, und dann hast du quasi eine Antirotation. Ja. Und D, der Chop trainiert die Rotation. Das ist korrekt. Ja, wenn du nicht weißt, was der Chop ist, dann macht die A-Lizenz bei uns. Ja. Nächste Frage. Mit welcher Übung wird die Rotation trainiert? A. Einarmiges Kurzhantelrudern ohne Rumpfdrehung. Das natürlich nicht, weil hier trainiere ich jetzt zwar die Antirotation, aber nicht die Rotation. Ja. B. Der Lift. Ja, bei dem Lift wird auch die Rotation trainiert. Auch wenn er das nicht weiß, der Lift und Chop sind zwar ähnliche Übungen. Wenn er das nicht weiß, dann mach gerne die A-Lizenz. Dann C. Side Plank mit Rotation. Da trainiert man schon die Rotation mit, ne? Da wird die Rotation aktiv trainiert. Und D, Pistol Squat, das stimmt nicht. Da wird die Rotation nicht trainiert. Neunte Frage, vorletzte Frage. Bei der Übung A, Glute Bridge, wird der Schlingentrainer auf volle Länge eingestellt? Nein, das ist nicht korrekt, denn wenn du immer den Fuß in der Schlaufe hast, solltest du den Schlingentrainer ungefähr auf mittlere Wadenhöhe einstellen. Das ist so eine grobe Richtlinie, an die du dich da halten kannst. B, also bei der Übung Rudern wird der Schlingentrainer auf halbe Länge eingestellt. Das stimmt, das ist die weitere, eine weite Richtlinie ist, immer wenn man zum Schlingentrainer hinguckt, sollte man ihn ungefähr auf mittlere Länge einstellen. Und C, bei der Übung Liegestütz mit der Hand in der Schlinge wird der Schlingentrainer auf Wadenhöhe eingestellt. Das ist nicht korrekt. Immer wenn du vom Ankerpunkt wegschaust, ja, dann sollte man eher die volle Länge nehmen. Das ist so die nächste grobe Richtlinie, die man da haben kann. Und D, bei der Übung Bizeps Curl und Trizeps Strecken im Supersatz sollte man die Länge zwischen den Sätzen verstellen. Das wäre korrekt, weil ich logischerweise beim Bizeps Curl zum Ankerpunkt hinschaue und beim Trizepsstrecken schaue ich vom Ankerpunkt weg, und deswegen wäre hier wieder halbe Länge und volle Länge der Fall, was dann eben hier ja einstellen sollte. Und dann die letzte Frage. Welche Aussage in Bezug auf das Rollen mit der Hartschaumrolle ist korrekt? A. Man kann dadurch kurz- und langfristig die Beweglichkeit steigern. Nein, natürlich nur kurzfristig. Ja, das sollte man auf jeden Fall wissen, wenn man die Arifins bei uns gemacht hat. B, man sollte immer zum Herz hinrollen. Nein, das ist auch nicht korrekt. Es gibt zwar irgendwelche Pseudo-Experten, die das behaupten und dass man da sich sonst immer schädigen würde oder sowas, ja. Aber ist absolut nicht der Fall. Ist egal, wie rum du rollst, das ist komplett egal. C, rollt man die eine Wade aus, so wird die Schmerzempfindlichkeit der anderen Wade nicht beeinflusst. Das ist auch nicht korrekt, weil es gab tatsächlich eine Studie, wo man eben die eine Wade ausgerollt hat und dann die Schmerzempfindlichkeit auf der anderen, auf der gegenüberliegenden Seite, bei der anderen Wade auch mit beeinflusst wurde. Also das Schmerzempfinden war da auch geringer, der Schmerz wurde weniger wahrgenommen. Und das ist eben auch ein Anzeichen dafür, dass eben sich an der Faszie nicht groß was ändert bei dem Rollen, sondern dass es eher mit dem Nervensystem zusammenhängt, dass hier zum Beispiel kurzfristig die Schmerzempfindlichkeit gesenkt werden kann. Ja, das ist eben ein Hinweis darauf. Und dann D, das Rollen auf der Hartschaumrolle sollte eher vor dem Krafttraining durchgeführt werden. Und das stimmt, ja, das kann man eben als Aufwärminstrument nutzen. Ja, für die Regeneration bringt es sehr, sehr wenig, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Ja, und da gibt es eben auch viele, viele Mythen, die es gibt zum Thema Faszientraining. Deswegen besprechen wir das einfach ganz genau in der Fitnesstrainer-A-Lizenz. Und wenn du jetzt dir sagtest, hey, du hättest jetzt jede Frage vielleicht hier falsch beantwortet, beim Thema Faszien oder auch generell bei dem Thema bei den ganzen Themen, die wir hatten, dann schau doch gerne mal die Fitnesstrainer-A-Lizenz der KF-Akademie bei uns an, ja, wenn du die alle A-Lizenz noch nicht hast. Und dann kannst du da auf jeden Fall viel über diese Themen lernen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Bis dann, dein Tim Kinalzig, Karriere als Fitnesstrainer-Akademie und ciao.